Mir ist nicht nach Rambots Hamburg gewesen.
Also wir brauchen einen echten Impuls für unsere Wirtschaft.
Was es dafür braucht, ist Souveränität und Eier.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin der Geschäftsführer der Denkfabrik Republik 21 und Sie hören die 10. Folge unseres Podcasts. Und weil es ein Jubiläum ist, haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Normalerweise habe ich ja immer einen Gast bei mir und heute sind es gleich zwei, nämlich Professor Andreas Röder, Leiter der Denkfabrik, und seine Stellvertreterin Dr. Christina Schröder. Herzlich willkommen, lieber Andreas, herzlich willkommen, liebe Christina.
Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch hier in diesem netten Rahmen.
Und wir haben ganz viel zu besprechen, denn wir sind einen Monat ziemlich genau nach der Bundestagswahl. Die Sondierungen sind abgeschlossen, die Koalitionsverhandlungen laufen. Bundestag und Bundesrat haben ein Finanzpaket in historischem Ausmaß verabschiedet. Ihr beide seid ja CDU-Mitglieder. Ich frage mal, wie ist so die Gemütslage bei euch, Christina?
Die ist schon ziemlich skeptisch. Nach dem, was da jetzt nach der Bundestagswahl geschehen ist. Wenn man es grob zusammenfassen will, ist so völlig richtig und völlig klar, dass wir große Anstrengungen in Sachen Verteidigung unternehmen müssen, da wirklich mit einer großen Kraftanstrengung finanziell aufrüsten müssen. Aber was wir uns damit quasi eingekauft haben, um das jetzt schon vor dem Ende der Koalitionsverhandlungen zugesagt zu bekommen, war ein Zugeständnis an die SPD mit einem Paket für Investitionen, wo man ja schon sagen muss, wenn man da sah, was da so aufgezählt war, was alles als Investitionen gelten soll, hatte die Junge Union ja schon einen Punkt, wenn sie in einem Papier schrieb, das war alles außer Tierfutter. Und dann war ja wirklich die irre Situation, das glaube ich viele von uns, ich könnte mir vorstellen, auch viele hier am Tisch, quasi den Grünen dankbar waren dafür, dass sie auf das Kriterium der Zusätzlichkeit bestanden haben. Weil das ja immerhin, ich hoffe einigermaßen fest, gerichtsfest, politisch fest, gesagt hat, das, was da an Investitionen kommt, muss aber über das bisherige Maß herausgehen. Das ist schon mal was, aber jetzt gucke ich dennoch mit einer gewissen Anspannung auf die Koalitionsverhandlungen. Meine Befürchtung ist einfach, dass jetzt, wo wir der SPD mit diesem Investitionspaket im Grunde alles gegeben haben oder fast alles gegeben haben, wovon sie immer geträumt haben, warum sollen die uns jetzt noch substanziell entgegenkommen? Also das Investitionspaket, wenn man es jetzt mal so rein in der Sphäre von Interessen betrachtet, das ist so groß, das ist so vieles, was sich die SPD gewünscht hat, ist eigentlich mindestens als adäquat wäre, wenn wir dafür durchsetzen könnten, natürlich die kompletten Zurückweisungen an der Grenze ohne Abstriche und zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal als Beispiel, einen Wiedereinstieg in die Kernenergie. Ich bin skeptisch, ob wir das noch bekommen.
Andreas, wie hast du den Wahlabend erlebt? 18 Uhr, die ersten Prognosen kamen. War dir da nach Rambozambo, nach Wahlparty?
Mir ist nicht nach Rambozambo gewesen. Die ersten Hoffnungen waren ja noch, dass die FDP reinkommen könnte und dass wir jedenfalls eine Deutschlandkoalition erleben könnten. Dann ging die Stimmung am Wahlabend ja immer weiter nach unten. Und ich erinnere mich, um 23.30 Uhr sah es so aus, als wenn es auf eine schwarze Ampel hinauslaufen würde. Das wäre das ultimative Desaster gewesen. Aber einen Abglanz dieses ultimativen Desasters von einer schwarzen Ampel haben wir in der letzten Woche erlebt. Und insofern muss ich sagen, natürlich ist das Wahlergebnis außerordentlich problematisch, aber Wählerbeschimpfung hilft nun auch nichts. Wir haben seit der Wahl in vieler Hinsicht vier außerordentlich intensive Wochen erlebt und in politischer Hinsicht jedenfalls mache ich mir ziemlich große Sorgen und ich kann das, was Christina Schröder gerade gesagt hat, nur unterstützen und sehe das auch, was da passiert ist, kritisch, sowohl im Hinblick auf die Inhalte als aber auch im Hinblick auf die Verfahren. Denn natürlich ist innerhalb kürzester Zeit einkassiert worden, was die CDU während des Wahlkampfes mit ein paar versteckten Einschränkungen, aber vom Grundsatz her doch sehr deutlich gesagt hat. Damit ist ein Glaubwürdigkeitsverlust verbunden. der schwer wieder einzuholen sein wird. Wenn ich mich erinnere an die Koalitionsverhandlungen der letzten schwarz-gelben Koalition 2009, wenn wir uns erinnern, was damals die berühmte Mövenpick-Steuer die FDP an Glaubwürdigkeit gekostet hat und die FDP ist das in der gesamten Wahlperiode nie wieder losgeworden, dann war das ja, soll ich jetzt sagen, Peanuts, ein Vogelschiss oder was auch immer einem da an politischem Vokabular einfällt, im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade an 180-Grad-Wende erlebt haben. Also insofern ist das für die CDU schon mit einem massiven Glaubwürdigkeitsverlust verbunden und da wird sehr viel Arbeit zu leisten sein, um diesen Glaubwürdigkeitsverlust deshalb wieder gut zu machen, weil man sagt, das sind die notwendigen Konzessionen für die notwendige Aufstockung des Verteidigungsetats gewesen.
Ich glaube, was das angeht, gibt's auch ganz wenig Kritik, oder? Also, dass wir mehr Geld für die Bundeswehr brauchen in diesen weltpolitischen Zeiten, bis auf vielleicht AfD und Linkspartei, die das noch anders sehen.
Das ist im bürgerlichen Lager ganz unstrittig, wenngleich man auch da wirkt man jetzt fast schon kleinlich, feststellen muss, die Senkung der Schuldenbremse auf 1% für die Verteidigungsausgaben bedeutet schlicht und einfach alle Verteidigungsausgaben zwischen 1 und 2%, die wir bisher auch schon hatten, als zusätzliche Mittel dem Haushalt zu führen. Das ist schon auch ein haushaltspolitischer Trick.
Damit kann man dann Dinge wie die Mütterrente oder die Gastromehrwertsteuer bezahlen.
Die Mütterrente, ja, und wenn wir eben dann auf das Infrastrukturpaket schauen, und Christina hat ja diesen schönen JU-Spruch schon zitiert, dann ist das natürlich die Rückkehr zur Methode Merkel, Probleme einfach durch Mitteleinsatz, durch Einsatz von Geld und Ressourcen zu adressieren. Das ist aber das Gegenteil des versprochenen Politikwechsels und insofern hängen Inhalte und Verfahren hier auch zusammen. Ich habe es ja sehr drastisch gesagt, dass ich gesagt habe, das pulverisiert den Politikwechsel, jedenfalls gefährdet es den Politikwechsel, weil wir eben abgegangen sind von der Idee, dass wir erst Strukturreformen, dass wir erst Priorisierungen vornehmen müssen und dann daraus die Ausgaben ableiten. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, dass wir in welcher Form auch immer jetzt das Klimaneutralitätsziel 2045 in der Verfassung stehen haben und es jedenfalls politisch so verbindlich formuliert haben, dass im Bereich der Energiepolitik eine Wende, ein Politikwechsel weg von der deutschen Trias, alles elektrisch, alles aus Erneuerbarem, keine Kernenergie, hin zu einer Energiepolitik, die auf globale Reduzierung von Ressourcen, aber auch bezahlbare Energie und die Mobilisierung von Ressourcen setzt, dass wir diese Energiewende durch die Festschreibung eines nationalen Klimaneutralitätsziels im Grunde schon im Kern gestoppt haben. Nur die nationale Klimaneutralität bringt dem Klima nicht viel, aber schadet dem Land enorm.
Es gibt Berechnungen, dass bis zu 750 Milliarden Euro volkswirtschaftliche Kosten durch diese 5 Jahre, die Deutschland vor dem Rest der EU klimaneutral sein möchte, an Schäden entstehen könnten.
Und mehr als das, Martin, Entschuldigung, es ist ja der falsche Ansatz. Es ist doch richtig, dass man auf globale Reduzierungen schaut und nicht auf nationale und selbst europäische. Es ist der falsche Weg und es bringt nichts, sich massiv zu belasten, ohne das Klima wirklich zu fördern, indem man wirklich effizient Ressourcen, indem man effizient Emissionen reduziert.
Ich glaube, die Grünen hätten sich das gar nicht zu träumen gewagt, oder? Dass sie sagen, sie schreiben diesen deutschen Sonderweg in der Klimapolitik in die Verfassung und damit realistisch wird das bis 2045 auch keine deutsche Bundesregierung mehr ändern können.
Und ich meine, muss ich ja klar machen, das ist die erste Jahreszahl, die wir in die Verfassung schreiben. Und damit ändern wir natürlich auch den Charakter dieses Jahr, dieses Grundgesetzes, das Ewigkeitsklauseln an anderer Stelle hat. Und dann steht da plötzlich 2045. Also das zeigt ja den Widerspruch. Also auch ich finde beim Thema, beim Investitionspaket, als ich da gelesen habe, dass die Investitionen auch zur Verfügung gestellt werden sollen für Investitionen in die Energieinfrastruktur, fand ich auch diesen Punkt besonders verheerend. Ich glaube, da wird man jetzt nicht in Abrede stellen können, dass es eine Art Infrastruktur ist. Bloß, was da gemeint ist, ist ja die Infrastruktur, die für das utopische, vielleicht sogar dystopische Ziel 100% erneuerbar notwendig ist. Sonst bräuchten wir ja gar nicht diese eklatanten Investitionen in die Energieinfrastruktur, wenn wir uns zum Beispiel als Ziel setzen würden, einen Mix 60% erneuerbar, 40% beispielsweise Kernenergie. Also quasi nur deswegen sind ja diese gigantischen Investitionen nötig. Und vor der Bundestagswahl hatte ich schon die Hoffnung, dass ich gesagt habe, langsam wird doch klar, dass diese Energiewende so nicht funktionieren kann. Es wird einfach einen Punkt geben, wo es nicht mehr geht und wo dann für jeden klar wird, dass eine Energiewende, die nur deshalb bisher funktioniert, weil uns unsere europäischen Nachbarn regelmäßig vor dem Blackout bewahren und die europäischen Nachbarn das nur deswegen können, weil sie den deutschen Weg eben nicht nachahmen, sondern weiterhin grundlastfähige Energie zur Verfügung stellen, dass eine solche Energiewende nicht funktionieren kann. Ich hatte vor der Bundestagswahl das Gefühl, das sickert jetzt gerade, setzt sich fest und nach der Bundestagswahl könnte der Moment sein, dass wir da umsteuern. Und jetzt, dadurch, dass wir mit den Investitionen quasi jetzt ein bisschen künstlich den Energiepreis runter subventionieren, nicht? Und damit jetzt quasi der Leidensdruck ein bisschen senkt und gleichzeitig wir das Geld reinschütten in eine Energieinfrastruktur, von der unklar ist, ob wir sie wirklich jemals brauchen, weil ich behaupte, dieses Ziel 100% erneuerbar wird niemals kommen, weil es niemals funktionieren wird. Aber jetzt ist damit erstmal dieser Pfad zementiert und das ist verheerend.
Der Druck, überhaupt zu reformieren, ist ja jetzt weg. Also mit 500 Milliarden Euro für Infrastruktur plus all das, was durch den Wehretat frei wird, weil, wie du gesagt hast, Andreas, wir geben das Geld ja nicht nur zusätzlich, sondern wir senken erstmal die Mittel aus dem regulären Haushalt auf 1% runter und dann schütten wir wieder schuldenfinanziert was obendrauf. Mit all dem Geld, was jetzt da zur Verfügung steht, wird es ja wahnsinnig schwer, nochmal eine Mehrheit dafür zu finden, zu sagen, wir sparen jetzt, wir reformieren, wir verschlanken, wir stellen staatliche Aufgaben in Frage, wir stellen auch eingeschlagene Wege, wie eben zum Beispiel diese Art der grünen Energiewende in Frage. Denn man wird ja immer entgegenhalten können, wieso ist es doch genug Geld da?
Ja, man gibt die Hoffnung nie auf und die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie ist eben auch nicht unsterblich. Und wenn man einmal am Anfang die Weichen in die falsche Richtung gestellt hat, dann ist es nicht unmöglich, irgendwann auch wieder in die richtige Richtung abzubiegen. Aber es ist eben schwieriger und die Weichen sind eben gerade am Anfang so gestellt worden. Und ich möchte, nachdem du das gerade so in größeren Zusammenhang gesagt hast, das gerne auch nochmal in einen noch größeren historischen Zusammenhang einordnen. Hier geht es ja nicht nur darum, dass wir hier an irgendwelchen volkswirtschaftlichen Kennziffern, Wachstumszahlen oder sonst was im Hinblick auf die nächsten 1-2 Jahre irgendwas rauf oder runter skalieren. Es geht ja hier um Grundsatzentscheidungen unserer deutschen Volkswirtschaft und des gesamten Modells Deutschland in historischer Perspektive. Wir haben immer wieder erlebt, dass das deutsche Modell in die Krise geraten ist. In den späten 50er Jahren durch die Stahlkrise, in den späten 70er und frühen 80er Jahren durch die Konkurrenz aus Fernost. Und immer hat es das deutsche Modell, die deutsche Ordnungspolitik und auch die deutsche Industrie geschafft, sich veränderten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Vor allen Dingen durch die Mischung aus guter Ausbildung deutscher Arbeiter, deutscher Hochtechnologie. Deutschland war immer stark in Hochtechnologie, nicht Spitzentechnologie. Aber dann solchen Leitsektoren wie Maschinenbau und Automobilindustrie plus günstige Energiekosten. Damit hat die deutsche Wirtschaft es bis ins frühe 21. Jahrhundert ja immer wieder geschafft, sich den Herausforderungen anzupassen und ist dann im frühen 21. Jahrhundert auf den Pfad eingebogen, dass die deutsche Exportindustrie ja sich vor allen Dingen dadurch rentiert hat, dass man die Emerging Markets in China ausgestattet hat. China war ja der große Wachstumsmarkt für die deutsche Wirtschaft. Und dann ist aber in den letzten 20 Jahren eben eines passiert, dass wir uns auf ein Exportmodell, vor allen Dingen im Hinblick auf China, eingelassen haben, von dem wir heute erkennen müssen, dass dieses System nicht mehr nachhaltig ist, sondern dass wir auf einen globalen Konflikt zusteuern, in dem wir uns irgendwann verhalten werden müssen und jedenfalls nicht damit rechnen können, dass wir unseren Export so über China gestalten können, wie wir das in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Die Frage des Energiebezugs aus Russland ist uns längst auf die Füße gefallen und wir stehen mit unseren hohen Energiepreisen da. Aber wir stehen auch mit einer Wirtschaft da, von der wir im Moment ja gar nicht erkennen, dass sie in der Lage ist und von den Rahmenbedingungen her ja schon gar nicht in der Lage ist, sich den neuen Anforderungen anzupassen. Stichwort deutsche Automobilindustrie, das war der große Leitsektor der 70er und 80er Jahre. Da hat aber natürlich das Verbrennerverbot im Grunde einem Rückgrat der deutschen Industrie das Rückgrat gebrochen oder zumindest porös gemacht. Und wir stehen heute in einer Situation, wo die absoluten Assets der deutschen Wirtschaft ihre globale Leitfunktion verlieren aufgrund dieser Rahmenbedingungen. Und insofern kommen hier also Produktionsbedingungen, die Exportorientierung, die technologische Entwicklung und Orientierung der deutschen Wirtschaft ganz allgemein plus Rahmenbedingungen wie Energiekosten zusammen, bei denen es im Moment kaum absehbar ist, dass das, was die deutsche Wirtschaft immer stark gemacht hat, jetzt in einem großen Reformschritt gelingen könnte. Das ist aber der Kontext, über den wir beim Politikwechsel reden und ich fürchte, davon sind wir mit diesen Richtungsentscheidungen weiter entfernt, als wir uns das überhaupt nur träumen lassen.
Was ich so wahnsinnig finde, ist, dass das, was du jetzt eben gerade beschrieben hast, sind ja im Grunde drohende massive Wohlstandsverluste.
Absolut.
Und ich finde das so frappant, dass das so teilweise überhaupt keine Rolle spielt. Gerade auch bei der Klimaschutzpolitik, die ja, wenn man mal wirklich schaut, was das, wenn man den Kurs so weiterfährt, was das an fundamentalen Wohlstandsverlusten und ich behaupte dann noch in einem zweiten Schritt Freiheitsverluste bedeutet. Aber das wird mir ja quasi diese Kosten werden ja noch nicht mal thematisiert. Also eine rationale Analyse würde ja sagen, das ist der Nutzen dieser Maßnahme, aber das sind eben auch die Kosten, die Wohlstandsverluste, die Freiheitsverluste und jetzt überlegen wir mal, was machen wir. Aber so läuft die Debatte ja eigentlich nie, sondern quasi Klimaschutz gilt als jegliche Abwägung enthoben, koste es, was es wolle. Und es ist fast schon verpönt, überhaupt über die Kosten zu sprechen. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass das auch was quasi Religiöses hat. Man muss verzichten, man muss Buße tun, angeblich für die Verfehlungen der westlichen Welt, die an den angeblichen Wohlstand, den wir nur aufgrund der Ausbeutung anderer hatten. Das sind ja alles so Grundthesen, die da immer so mitschwirren. Wo ich dann dabei denke, jetzt am bürgerliche Kreise, Mensch, es geht doch mal dagegen. Und jetzt sag doch mal, dass Wohlstand nichts ist, was irgendwie, wo man sich irgendwie naserümpfend sagen kann, das brauchen wir nicht, sondern das Wohlstand eng verknüpft ist mit solchen Dingen wie Bildung, wie Lebenserwartung, wie, ich behaupte auch, wie Gleichberechtigung, all das, was so das linksliberale Deutschland so gerne hat, von Sabbaticals über Elternzeit über sonst was, auch das alles hängt am Wohlstand. Das ist mir viel zu wenig Debatte darüber.
Ja, und ich würde da gerne auch nochmal ganz grundsätzlich einsetzen, darüber haben wir oft gesprochen und sind uns darüber ja auch ganz einig, dass das einen ganz fundamentalen, grundlegenden kulturellen Hintergrund hat. Dieses links-grüne, rot-grüne Deutschland, von dem du gerade gesprochen hast, Klimaaktivisten sind eben der Meinung, dass diese bürgerliche Gesellschaft, die auf individueller Freiheit basiert, die auf Marktwirtschaft basiert, dass diese Gesellschaft entweder zerstörerisch ist, so würden es die Klimaaktivisten sagen, oder dass sie strukturell rassistisch, strukturell diskriminierend ist, so würden es Identitätspolitiker, Postkolonialisten, Queer-Aktivisten und so weiter sehen. Und diese Gesellschaft muss man halt irgendwie an die Kandare nehmen. Die muss man regulieren, die muss man einhegen und die muss man erziehen. Das ist der linke Ansatz.
Absolut.
Und das ist der Ansatz, der sich vom Verbrennerverbot bis zum Lieferkettengesetz durchzieht. Dieses grundsätzliche Misstrauen in die freie, offene, bürgerliche Gesellschaft. Und ich bin sehr, sehr überzeugt, dass genau dieser Ansatz, diese grüne Hegemonie eigentlich kulturell an ihr Ende gekommen ist. Die ist in allen westlichen Gesellschaften, ist diese Art zu denken an ihr Ende gekommen. Und es ist der Paradigmenwechsel, in dem ich mir von einer bürgerlichen Politik verspreche, dass sie dem das gegenübersetzt, was du gerade sagst. Dass nämlich genau diese auf individueller Freiheit, auf einer freiheitlichen Gesellschaft, auf Marktwirtschaft beruhende Gesellschaft, das höchste Maß an Freiheit und Wohlstand sowohl in historischer Perspektive als auch im globalen Vergleich erbracht hat. Und ich finde, es wäre die ganz große Aufgabe einer bürgerlichen Politik, sagen wir konkret einer CDU-geführten Politik und einer CDU-Politik in diesen 2020er Jahren, diesem negativen Ansatz des grünen Denkens, die positive Vision einer bürgerlichen Gesellschaft entgegenzusetzen, die sagt, wir wollen diese Stärken, die unsere Gesellschaft dahin gebracht hat, wo sie sind, wo sie ist. Wir wollen diese Stärken neu beleben für die 2020er, 2030er Jahre und ein positives Zukunftsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft entwickeln. Man kann auch sagen, die konservative Neuerfindung der Idee des Westens und der Idee der offenen Gesellschaft in diesem Paradigmenwechsel, den wir gerade erleben, das wäre eigentlich die historische Mission, sage ich jetzt fast schon pathetisch, für eine bürgerliche Politik. Aber da könnten wir ansetzen, aber wir sollten doch gelernt haben, mit dem Klein-Klein an den Stellschrauben zu drehen, ist es nicht getan. Wir brauchen auch den übergreifenden Sinn. Heute nennt man das gerne Narrativ. Und eigentlich hat bürgerliche Politik das alles in der Hand. Sie muss es nur stark machen.
Dann setzen wir da doch mal konkret an. Was du jetzt so skizziert hast, ist ja, um ein paar Jahrzehnte zurückzugehen, eine geistig-moralische Wende, die wir jetzt eigentlich bräuchten. Wie sieht die aus? Welche Handlungsfelder wären da für dich maßgeblich?
Also zunächst einmal geht es generell darum, diese Einhegung, diese Bevormundung, diese Erziehung der Individuen beiseite zu tun, den Menschen zu vertrauen. Das heißt zugleich, dass wir eine Gesellschaftspolitik brauchen, die auf Toleranz setzt und keine Bekenntnisse abverlangt. Die offene Gesellschaft achtet Minderheitenrechte, aber sie macht die Vorstellungen von Minderheiten nicht zur Norm für die Mehrheit. Eine tolerante Gesellschaft, in der die Traditionen, die Gebräuche, die Auffassungen der Mehrheit respektiert und auch geschützt werden, während die Minderheitenrechte in einer solchen Gesellschaft natürlich geschützt werden, aber nicht zum dominanten Faktor gemacht werden. Dass wir sagen, natürlich beruht diese Gesellschaft auf Familien mit Kindern. Diese Gesellschaft beruht in allererster Linie auf heterosexuellen und meinethalben auch homosexuellen Paaren, die Kinder haben. Sie beruht auf Familien und sexuell andersorientierte sollen ihre sexuelle Andersorientierung gerne leben. Das fällt unter die Toleranz. Aber sie sollen bitte nicht mit Queer-Beauftragten in Kindergärten unseren Kindern beibringen, dass von zwei Geschlechtern zu reden eigentlich repressiv ist. Da mal gesellschaftspolitisch angefangen. Zugleich aber, wenn ich in die Geschichte der Bundesrepublik zurückgehe, würde ich sagen, es gibt da schon einiges zu entdecken und ich habe da ja meine ganz persönliche Geschichte. Ich persönlich, 1967 geboren, bin Kind der westdeutschen Bildungsreformen. Ich habe auf das Gymnasium gehen können und Abitur machen können, das es noch nicht gab, das es für meinen Vater noch nicht gab. Und ich habe von den Chancen profitiert, die die Bildungsreformen unserer Generation, ist ein ganzes Generationenprojekt gewesen, eröffnet haben. Und muss auch sagen, als ich als Kind aus dem ländlichen Westerwald 1986 nach Bonn an die Uni kam, bin ich da auf die ganzen rheinischen, die rheinischen Bürgerskinder gestoßen, die kulturell viel besser vernetzt und weiter waren als ich. Aber das war ein Maß an Ungleichheit, das war erträglich und es hat mich nicht daran gehindert, mein Studium zu machen und dahin zu kommen, wo ich gekommen bin. Ich bin diesem Land unendlich dankbar für die Chancen, die es mir eröffnet hat und unserer ganzen Generation oder Generationen diese Möglichkeiten verschafft hat. Und ich glaube, da wieder anzusetzen und eine eine Chancenoffensive aufzulegen für diejenigen, die diese Chancen, die wir haben, nutzen können, eben nicht nutzen können. Und damit ziele ich ganz besonders auf migrantische Milieus, aber auch auf abgehängte Unterschichtenmilieus. Ich glaube, das wäre aller Ehren oder allen Aufwands wert. Und ich glaube, da müssen wir als Bürgerliche auch neu denken, dass wir versuchen, diesen bürgerlichen Geist der Selbstverantwortung an junge Menschen heranzutragen, die das in ihrem kulturellen Umfeld, weil sie als Aisha oder Mehmet in einem kulturell segregierten Milieu gar nicht als Chancen wahrnehmen. Dass wir hier aktiver mit Chancen eröffnen, da übrigens auch mehr staatliche Aktivierung brauchen, um Chancen zur Selbstverantwortung und Selbstverwirklichung zu schaffen. Also ich glaube, so eine neue Bildungs- und Qualifikationsoffensive, bei der wir auch bereit sind, außerhalb der gewohnten Bahnen zu denken, das wäre innovative, zukunftsgerichtete bürgerliche Politik, um den Kern von bürgerlicher Politik in die veränderten Realitäten und Bedingungen unserer Gegenwart zu übersetzen.
Ein großes Thema im Wahlkampf war ja die Migration. Wir hatten kurz vor der Wahl ja auch noch im Bundestag die Abstimmung zum Zustrombegrenzungsgesetz. Christina, was sind deine Erwartungen, wie es da weitergeht? Wir sind ja gerade mitten in den Koalitionsverhandlungen. Friedrich Merz hat ja versprochen, am Tag 1 wird er sozusagen per Executive Order mit seiner richtigen Kompetenz Zurückweisungen an den Grenzen durchsetzen. Was können wir da erwarten auf dem Feld? Kriegen wir endlich eine Ordnung, eine Kontrolle, eine Steuerung der Migration, wie wir sie seit 10 Jahren vermissen?
Also bei dem Thema habe ich noch einen gewissen Optimismus. Den hätte ich nicht, wenn das jetzt schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen wären. Aber ich glaube doch, dass der SPD schon bewusst ist, dass wahrscheinlich 70-80% ihrer Wähler Zurückweisung an den Grenzen natürlich richtig finden. Und dass gerade auch ihre Wähler es sind, die ja unter den alltäglichen Folgen von nicht erfolgter Integration leiden. Im Zweifel sind es sogar eher die SPD-Wähler als die CDU-Wähler und wahrscheinlich auch nochmals die FDP-Wähler, die halt eben in den Stadtteilen wohnen, auf die Schulen gehen, auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind und quasi und das die ganze erfolgte Desintegration mitbekommen. Deswegen habe ich schon eine gewisse Hoffnung, ob sich vielleicht eine Pistorius- und Klingbeil-SPD doch jetzt nochmal anguckt, wie das bei den dänischen Sozialdemokraten so gelaufen ist.
Die ja sehr erfolgreich damit sind.
Die sehr erfolgreich damit sind und sich da vielleicht ein Vorbild nimmt. Selbst was nicht in den Koalitionsverhandlungen klappt, kann ja auch durch gewisse Entwicklungen vielleicht beschleunigt, oft läuft sowas ja dann so eruptiv, in den nächsten Jahren noch passieren. Ich habe schon das Gefühl, dass inzwischen in der Gesellschaft sich ein gewisser Konsens ausbildet, dass eine Zuwanderung, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, die ja fast dazu führt, dass fast ausschließlich oder ganz überwiegend junge, starke, meistens ungebildete, oft traumatisierte Männer zu uns kommen. Und dass ja auch die zu uns kommen, die es überhaupt geschafft haben, sich zu uns durchzuschlagen. Das ist ja im Grunde ein unfassbar zynisch, im Grunde darwinistischer Ansatz. So nach dem Motto, wir kriegen es nicht gebacken, wirklich die unsere Hilfe brauchen, auszuwählen. Wir trauen es uns auch nicht, diese Auswahl zu treffen. Wir kriegen es auch operativ quasi nicht dargestellt. Und deswegen überlassen wir es quasi den unmenschlichen Bedingungen in Sahara und Mittelmeer, wer es schafft, sich zu uns durchzuschlagen. Und die es dann aber einmal den Fuß auf deutschem Boden gesetzt haben, quasi völlig egal, ob sie legal oder in der Regel ja illegal hier gekommen sind, die haben dann aber eine 95% Chance, bleiben zu können. Denn das ist ja im Moment die Realität. Wer einmal in Deutschland ist, kann, also die reale Abschiebequote über die Jahre hinweg betrachtet, liegt bei unter 10% in Deutschland. Also wer kommt, kann in aller Regel bleiben. Und das ist ja ein unfassbar zynischer Mechanismus, der aber natürlich auch für die Integrationsfähigkeit die denkbar schlechteste Situation ist. Denn gerade junge Männer ohne familiäre Bindung, ohne dass sie eine eigene Familie haben, junge, ungebildete Männer sind, das kann man ganz klar zeigen, mit muslimischem Hintergrund, haben die größten Probleme, was Gewaltneigung angeht. Also die Gewaltneigung ist höher, die Integrationsperspektiven sind schlechter, die Chancen der Integration in den Arbeitsmarkt sind deutlich schlechter. Und stattdessen glaube ich, wir müssen mittelfristig dahin, dass wir sagen, wir müssen es schaffen, an unseren außereuropäischen Grenzen sie so dicht zu machen, dass man wird es nie zu 100% hinbekommen, aber dass im Wesentlichen dort keine Grenzübertritte möglich sind und dass wir gleichzeitig eine politische Diskussion führen, was trauen wir uns hinzu, wie viele Menschen können wir jährlich aufnehmen, vielleicht sind es 150.000, vielleicht sind es auch 300.000 und dass wir diese Menschen dann gezielt nach humanitären Kriterien auswählen. Da denke ich an Familien, da denke ich an Frauen, da denke ich auch an Ältere, da denke ich an Homosexuelle, an Christen und die holen wir dann Jahr für Jahr zu uns und diese Art Integration, die traue ich mir zu, die kann man schaffen und die will ich auch schaffen.
Ich würde an der Stelle gerne eines noch ergänzen. Eine solche Reform der Migrationspolitik würde ja übrigens voraussetzen, dass wir mal unsere Begriffe sortieren. Und Teil dieses ganzen Durcheinanders ist ja, dass uns die Begriffe völlig durcheinander gehen. Ich merke das selber immer wieder über Flucht- und Asylmigration, da redet man schnell. Aber wie lautet denn eigentlich der Begriff für das andere? Dann sagen wir irgendwie reguläre Migration. Naja gut, ein anerkannter Asylbewerber ist auch regulär. Das ist ja wohl nicht gemeint. Und dann sagt man Migration, aber ist Migration nicht eigentlich der Oberbegriff? Ja, Migration ist eigentlich der Oberbegriff für Flucht- und Asylmigration auf der einen Seite. Und eigentlich ist das Pendant zu Flucht und Asyl begrifflich Einwanderung. Das sagen wir aber nie. Wir müssten eigentlich trennen zwischen Flucht und Asyl einerseits und Einwanderung andererseits. In dem Moment, wo wir das aber sagen würden, würde uns ja auch völlig klar sein, dass wir es mit zwei völlig unterschiedlichen Logiken zu tun haben, die wir hier durcheinander werfen. Flucht und Asyl geht vom Interesse, vom Schutzbedürfnis des Flüchtenden aus. Einwanderung geht vom Interesse der aufnehmenden Gesellschaft aus. Das sind zwei völlig unterschiedliche Logiken. Und was wir im Moment machen, ist, dass wir Einwanderung über Flucht- und Asylmigration machen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Aber deswegen müssen wir dabei beginnen, dass wir uns die Begriffe schon mal klar machen, die unterschiedlichen Logiken klar machen und dass wir Einwanderung eben ganz anders adressieren müssen als Flucht und Asyl. Und wenn wir uns das mal klar machen würden, dann wäre schon eine Menge gewonnen.
Ich glaube, dass die jetzt zu bildende Bundesregierung eine historische Verantwortung hat, weil sie vielleicht die letzte ist, die dieses Problem lösen kann, bevor die Bevölkerung sagt, wir trauen es den etablierten Parteien überhaupt nicht mehr zu. Also ich glaube, wenn Merz nicht gebacken bekommt, in den nächsten vier Jahren wird, glaube ich, 2029 ein ganz, ganz bitteres Erwachen.
Ich bin ein bisschen skeptisch gegenüber dieser etwas aufgeregten Rede, die immer sagt, wir haben noch einen Schuss frei. Da denke ich immer, Freunde, das klingt mir fast ein bisschen zu apokalyptisch. Aber dann sage ich immer und dann merke ich so ganz viel anders ist es eigentlich auch nicht. Wir erleben im Moment einen massiven und zwar paradigmatischen Pendelschlag nach rechts. Und es ist die entscheidende Verantwortung der Union, ob sie diesen Pendelschlag in der rechten Mitte auffängt oder ob sie das nicht schafft und der Pendelschlag nach rechts außen durchschwingt.
Welchen Hebel hat denn die Union, um die SPD zum Beispiel in dieser Frage, aber auch in anderen Bereichen irgendwo noch zur Raison zu bringen? Weil mit dem Multi-100-Milliarden-Paket hat man ja erstmal eigentlich der SPD sehr, sehr viel in die Hand gegeben. Und es gibt auch, so wie die CDU sich positioniert hat, ja keine realistische Option zu dieser schwarz-roten Koalition.
Andreas, das musst du jetzt beantworten.
Ja, als Experte für die Frage von Minderheitsregierung, mit der ich mich ja dann gelegentlich in die Nesseln setze. Aber ich würde sagen, was es dafür braucht, ist Souveränität und Eier. Also ich glaube, die CDU muss zunächst mal da angefangen, sehr stark mit großer Überzeugungskraft und mit großer Argumentationskraft ihrer Positionen und Argumente stark machen. Die CDU hat viel zu lange während der Ära Merkel eigentlich immer so pragmatisch hier und da was gemacht. Aber sie muss, glaube ich, sehr viel offensiver zur Bedeutung dessen stehen, was sie tut, wie wir das jetzt hier auch schon herausgestellt haben. Und ich meine, dann muss man eben auch dazu stehen und nicht auf jede Umfrage zielen. Und ich meine, jede Verhandlung setzt voraus, dass ich im Zweifelsfall eine Alternative habe. Und eine Alternative würde im Zweifelsfall auch bedeuten, dass man so eine Regierung platzen lässt oder dass man bereit wäre, eine Minderheitsregierung zu führen. Eine Minderheitsregierung kommt jetzt im Moment nicht regulär in Frage.
War es ein Fehler, das von vornherein auszuschließen?
Ja, natürlich war das ein Fehler. Ja, wenn ich von einem Teppichhändler einen Teppich kaufen möchte, dann ist die entscheidende Voraussetzung, dass ich ihm im Zweifelsfall sagen kann, ich kaufe den Teppich nicht. Denn wenn ich sage, ich kaufe den Teppich um jeden Preis, dann kaufe ich ihn um jeden Preis. Das ist ja das Problem. Und verhandeln kann ich nur, wenn ich eine Option habe. Deswegen ist die Minderheitsregierung im Moment keine politische Option, mit der man wirklich regieren könnte. Dafür ist der Abstand der Union zu einer absoluten Mehrheit zu groß. Wenn 10 Stimmen fehlen, dann kann man das machen. Das kommt so nicht in Frage. Aber ich muss im Zweifelsfall bereit sein, auch zu springen oder eine Regierung auch mal platzen zu lassen. Ich muss eben eine Politik der Stärke vertreten können. Und das mache ich nicht, wenn ich ständig wie gebannt auf die Umfragen schaue, sondern ich glaube schon, dass die Union sich des Ernstes der Lage bewusst sein muss und deswegen ihre Argumente und diese Mission, die wir jetzt angesprochen haben, mit Stärke vertritt und im Zweifelsfall auch bereit ist zu springen. Und sie sehen das doch jetzt im Moment oder wir sehen das doch jetzt im Moment. Was politisch nicht gut ankommt, ist, wenn man den Eindruck hat, es geht nur um die Macht. Sondern ich glaube vielmehr, das überzeugend vorzubringen, dass man für die Sache steht, weil man die Sache wirklich ernst nimmt, dass auch das Vertrauen schafft, das sich hinterher auszahlt.
Wenn wir schon gerade bei Fehlern sind, was natürlich auch ein Fehler war, der uns jetzt furchtbar auf die Füße fällt, ist, dass wir der FDP im Bundestagswahlkampf im Grunde ja noch nicht mal einen kleinen Finger gereicht haben.
Mit wir meinst du jetzt die CDU?
Mit mir meine ich leider die CDU. Ja, wir als R21, da habe ich
ein, haben uns, glaube ich, nichts vorzulassen.
Habe ich ein gutes Gewissen. aber auch da habe ich mich immer wieder gefragt, warum? Das hat mich sogar an Angela Merkel erinnert, die auch immer in den Wahlkämpfen quasi man gemerkt hat, dass sie bewusst die FDP klein halten will. Das habe ich aber aus ihrem Kalkül sogar noch verstanden, denn ich glaube, Angela Merkel hatte nie Lust auf schwarz-gelbe Regierungen, sondern sie mochte ja quasi die ewige große Koalition, wo man dann irgendwie irgendwas in der Mitte macht und das dann als Pragmatismus verkauft. Aber bei Friedrich Merz hat mich das wirklich gewundert, denn ich bin mir ja nach wie vor sicher, dass das, was Friedrich Merz politisch gerne umsetzen würde in einer idealen Welt, er mit der FDP 10-mal eher umsetzen könnte als jetzt mit der SPD oder mit den Grünen. Ich habe das Kalkül schon verstanden zu sagen, ich will aber sehr gerne eine Zweierkoalition. Bloß, und ich verstehe, dass eine Dreierkoalition etwas unhandlicher ist, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden jetzt in einer Dreierkoalition verhandeln und die FDP hätten wir in vielen Punkten, gerade auch was Staatsfinanzen angeht, an unserer Seite. Verteidigung hätten wir ja auch sofort mit der FDP machen können, aber bei der Frage riesiges Investitionspaket hätte uns die FDP bestimmt argumentativ zur Seite gestanden, das etwas einzuhegen. Also ich finde, jetzt merkt man brutal, wie sehr die FDP fehlt und das hätte man eigentlich auch schon im Wahlkampf ahnen können. Ich gebe zu, mein Plädoyer wäre jetzt noch kraftvoller, wenn die FDP 4,9% gehabt hätte.
Das war nicht wirklich knapp, ja.
Dann hätte man noch mehr sagen können, warum hat die CDU nichts getan, um die FDP reinzunehmen, bei 4,3 oder 4,2?
Ich glaube, 4,3% waren es bundesweit am Ende.
Weiß ich nicht wirklich, ob es in der Macht der CDU gelegen hätte, aber die Frage stellt sich schon meines Erachtens.
Es gab ja von Merz die Aussage, 4% für die FDP sind 4% zu viel. Also eine sehr deutliche Aussage gegen die FDP. Jetzt hat natürlich, sage ich als FDPler selbstkritisch, die FDP auch in den 3 Jahren davor einiges getan, um das Verhältnis zur Union zu vergiften. Stichwort Wahlrecht beispielsweise, was ich immer für einen großen Fehler gemacht habe. Also da hätte man sich sicherlich auch ein bisschen klüger verhalten können oder ein bisschen den langfristigeren Blick haben können.
Aber Martin, ich würde gerne an der Stelle würde ich gerne 2 Dinge aus so einer historischen Perspektive ergänzen. Das eine ist, ja, natürlich können wir jetzt aufrechnen, die FDP hat sich nicht sonderlich klug verhalten, schon in der schwarz-gelben Ära 2009 bis 2013. Das war, glaube ich, niemand besser als.
Da finde ich, hat sich die Union aber mindestens genauso unklug erhalten, weil es keinen Geist gab, dass jede Partei der anderen mal ihre Dinge gönnt.
Warum
muss man das machen?
Das hätte ich irgendwas in der Richtung hätte ich jetzt auch ergänzt. Und ich meine, man fragt sich doch, warum bringen wir es eigentlich nicht hin? Und das hat ja auch noch eine weitere Dimension. Warum bringen wir es eigentlich nicht hin, das bürgerliche Deutschland so aufzustellen, dass diese Mehrheiten, die dieses bürgerliche Deutschland ja hat, dass die auch wirklich zur Geltung kommen? Und ich will das um noch eins ergänzen. Also wir können jetzt eine lange Geschichte der Missverständnisse zwischen Union und FDP aufstellen. Ich mache eine Seitenbemerkung, dann komme ich zu der Frage zurück. Wenn wir über Union und FDP sprechen, denke ich an Helmut Kohl 1982 nach dem Scheitern der sozialliberalen Regierung und die Auseinandersetzung zwischen Kohl und Strauß. Strauß wollte die FDP killen. Kohl hat gesagt, wir werden die FDP brauchen. Und Kohl hatte vollkommen recht. Und wenn ich da sowieso zurückdenke, da denke ich manchmal, da könnten wir uns schon mal eine Scheibe abschauen. Ich habe jetzt gerade einen Essay für den Spiegel geschrieben über die konservative Neuerfindung der Idee des Westens und habe mich so gefreut, sie haben dann ein Bild in diesen Essay gesetzt mit Helmut Kohl, Margaret Thatcher und Ronald Reagan.
Ach toll.
Und wenn wir in die 80er Jahre zurückschauen, also das wärmt einem das Herz. Die harte, aber am Ende wahnsinnig erfolgreiche Reformpolitik von Margaret Thatcher. Auch eine Regierung Kohl, die ja 16 Jahre schwarz-gelbe Regierung letztendlich unglaublich viel erreicht hat in Deutschland. Und wenn ich auf Ronald Reagan schaue, also ich habe immer Tränen in den Augen, wenn ich die Farewell Address von Ronald Reagan aus dem Januar 1989 lese, wo er von The Shining City Upon the Hill spricht und sagt, und wenn diese Stadt auf dem Berge, wenn diese Stadt Mauern hat, dann müssen diese Mauern Tore haben, die offen sind, die für alle, die mit dem Herzen und mit der Hand in dieser Gesellschaft mitwirken wollen. Ich erkenne darin die konservative Idee einer offenen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist was so Wichtiges, weil es eben nicht so ein beliebiges Multikulti ist, sondern eine offene Gesellschaft für diejenigen, die offen ist, für diejenigen, die sich an einer solchen Gesellschaft beteiligen wollen und die Teil sein wollen, die sich integrieren wollen. Damit wären wir bei einer Leitkultur der offenen Gesellschaft und wieder bei einem bürgerlichen oder konservativen Zukunftsversprechen für diese Gesellschaft. Und um auf die bürgerliche Ausrichtung zurückzukommen, jetzt hatten wir gerade die Differenzen zwischen Union und FDP. Ich will an dieser Stelle uns sehr bewusst, weil es schnell kontrovers klingen könnte und meinethalben dann auch tut, auf eines zurückkommen, was mich die Woche bewegt hat. Es war eine 4 Minuten lange Rede von Alexander Gauland im Bundestag bei der Verabschiedung des Pakets. Gauland hat 4 Minuten gesprochen und der klang nicht wie der Gauland der letzten Jahre, wie dieser verbitterte, zynische Gauland, den man so gar nicht mehr mochte, der über den Vogelschisser ständig so eskalierend radikalisiert geredet hat. Nein, da kam auf einmal der alte konservative Gauland mit einer enormen Portion Melancholie durch. Und ich habe auf einmal diesen Gauland daraus gespürt, der Gauland, wie gesagt, der mich durch seine zynische Radikalisierung in den letzten Jahren wirklich abgestoßen hat. Aber da kam dieser alte, konservative, bürgerliche Alexander Gauland nochmal durch, dem sie die Trauer darüber anmerkten. Über die Trauer seines Bruchs mit der Union und über diesen Bruch des bürgerlichen Lagers. Und was haben wir heute? Wir haben im Moment die Splitter einer FDP, von der wir nicht wissen, was daraus wird. Wir haben eine CDU, in der insbesondere die Merz-CDU im Moment unter erheblichen Irritationen, den Irritationen leidet, die wir hier in unserem Podcast die ganze Zeit diskutiert haben. Und wir haben 20,8% Wähler der AfD, von denen ich mich weigere zu glauben, dass das 20,8% Nazis sind. Allein schon, was die jüngsten Wählerwanderungen angeht. Wisst ihr, dieses bürgerliche Deutschland zusammenzuführen, diejenigen, die für eine solche offene Gesellschaft unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben. Und ich bin ja nach wie vor der Meinung, Merz-Ansatz damals die AfD zu halbieren, indem man die Leute zurückgewinnt. Aber man gewinnt sie nicht zurück, indem man sie zurückweist. Wir müssen sie zurückgewinnen und nicht zurückweisen. Das macht mich manchmal ganz melancholisch. Und ich denke, auch da wäre eine Aufgabe bürgerlicher Politik, das bürgerliche Lager auf der Grundlage unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der offenen Gesellschaft mit klaren Grenzen wieder zusammenzuführen. Ich glaube, auch das wäre eine Integrationsaufgabe, vor der wir stehen.
Das klingt jetzt fast ein bisschen nach der Agenda von R21, die du formuliert hast. Und an der Stelle der Werbeblock, wenn Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie gerne unseren Newsletter auf unserer Website www.denkfabrik-r21.de.
Aber Martin, jetzt berichte du doch mal, wie geht's denn im Moment der FDP?
Die FDP ist momentan noch so ein bisschen bei der Fehleranalyse, beim Wundenlecken, natürlich auch schon langsam und zunehmend dabei, den Blick nach vorne zu richten und die Weichen zu stellen, wie man jetzt zum zweiten Mal nach 2013 so einen Wiederaufbau aus der APO organisiert. Bei der Fehleranalyse gibt es bei uns zwei Lager. Die einen, die sagen, man hat zu viel gestritten in der Ampel, man hat sich nie wirklich auf diese Koalition eingelassen, man hätte auch selbstbewusster die eigenen Erfolge innerhalb der Ampel kommunizieren müssen. Die, glaube ich, jetzt in der Rückschau, wo man sieht, wie schnell die Union gegen einen deutlich kleineren Koalitionspartner schmerzhafte Kompromisse macht, gar nicht so klein sind, das, was die FDP in der Ampel erreicht hat, insbesondere aber auch das, was sie verhindern konnte. Und dann haben wir die anderen, die sagen, der Fehler war, dass wir zu wenig klare liberale Kante gezeigt haben, zu viel linksgrünen Mist mitgemacht haben und dass wir viel zu spät aus der Ampel raus sind. Ich glaube, auch wenn diese zwei Sichtweisen jetzt erstmal gegensätzlich erscheinen, dass an beiden was dran ist. Die FDP hat in den 3 Jahren leider das Kunststück hinbekommen, sozusagen nach beiden Seiten die Wähler zu vergrätzen. Wir haben immer mehr geredet wie die einen, die Ampelskeptiker, haben aber natürlich trotzdem gehandelt als Teil der Ampel, weil wir es ja auch waren. Das heißt, sowohl den Leuten, die die Regierungspolitik fürchterlich fanden, haben wir Gründe gegeben, die FDP nicht zu wählen, denn wir waren Teil der Regierung, als auch denen, die der Regierungspolitik Gutes abgewinnen konnten, haben wir Gründe gegeben, uns nicht zu wählen, weil wir eben rhetorisch immer uns distanziert haben von dieser Regierung. Und ja, das ist so ein bisschen der Spagat, in dem wir in den letzten Jahren waren, in dem wir jetzt auch in der Analyse sind. Und ich nehme eigentlich die Stimmung in der FDP jetzt nicht, sagen wir mal, nicht fatalistisch wahr. Ich spüre da schon den Willen, jetzt die Ärmel hochzukrempeln, aus den Fehlern zu lernen und in den nächsten Jahren einen Wiederaufbau zu organisieren. Bleibt ein spannendes Projekt und wir haben ja als R21 uns auch vorgenommen, dieses liberale parlamentarische Exil, dieses außerparlamentarische Exil des Liberalismus als Denkfabrik zu begleiten, im Herbst mit einer Liberalismuskonferenz beispielsweise, also hier auch den momentan suchenden Liberalen in dieser schweren Zeit eine Anlaufstelle zu geben. Ich würde gerne zum Schluss des Podcasts noch von euch beiden 3 Wünsche hören, wenn ihr jetzt an die Koalitionspartner, die werdenden Koalitionspartner Wünsche richten dürftet in den Verhandlungen. Was hättet ihr gerne, was muss unbedingt umgesetzt werden in den kommenden 4 Jahren? Andreas, fängst du an?
Ja, ich wünschte mir erstmal, dass die CDU sich nochmal erinnert, dass sie 551 Fragen an die alte Regierung gestellt hat und dass sie das weiter nutzt, um ganz beherzt sich frei zu machen von diesem Deutungsanspruch der rot-grünen Linken, darüber zu entscheiden, was legitim ist und was nicht legitim ist. Also hier das Selbstbewusstsein, diese Deutungsanmaßung der rot-grünen Linken zurückzuweisen. Das wäre das Erste, was mir wichtig ist. Das Zweite ist, ich hätte mir eine Wende der Energiewende gewünscht und frage mich, ob man das mit dem Klimaziel nochmal hinkriegt. Da bin ich etwas skeptisch. Aber ansonsten würde ich sagen, das Dritte ist dann doch die Hoffnung, die ja, wie gesagt, nicht vorzeitig sterben sollte, dass es dann gelingt, durch Koalitionsverhandlungen und Regierungshandeln dann doch eine Politik im Geiste der oder im Sinne der Politikwende, im Sinne von mehr Eigenverantwortung, im Sinne der Konzentration des Staates auf seine Kernaufgaben als Leitlinie des Regierungshandelns durchzusetzen. Ich bin ein grundständig optimistischer Mensch und deswegen werde ich diese Hoffnung nicht eine Sekunde aufgeben, bevor es definitiv soweit ist.
Christina.
Also ich wünsche mir wieder Einstieg in die Kernenergie. Ich habe mich da gerade in den letzten Tagen für eine Kolumne nochmal intensiver mit befasst und war auch positiv überrascht, wie klare Analysen und Planungen es da gibt, auch von amerikanischen Unternehmen und Thinktanks, die sagen, die analysiert haben, die sich im Rückbau befindlichen deutschen Atomkraftwerke 8, so die Aussage, könnten eventuell reaktivierbar sein. Die ersten beiden innerhalb von 1 bis 3 Jahren, Brockdorf und Emsland. Also das ist viel konkreter, als wir manchmal so denken. Und da, Andreas, glaube ich, könnte ja sogar die Klimaneutralität natürlich ein Hebel sein.
Ja.
Und die Mittel dafür, die hätten wir auch, denn wir haben ja nun mal, das wird doch was Hübsches, wir haben den KTF Jetzt haben die Grünen ertrotzt mit 100 Milliarden ausgestattet. Und wenn wir diese Mittel, die sollen laut Zweckbestimmung des KTFs zur Förderung von klimafreundlicher und nachhaltiger Technologien verwendet werden, und tschappo, haben wir doch die Kernenergie von der Europäischen Union seit 2022 als klimaneutral und nachhaltig anerkannt. Also ich finde, das wäre ein Knüller, der mich mit vielem, was in den letzten Wochen gelaufen ist, versöhnen würde.
Und dadurch erweist sich Christina Schröder als die konservative Meisterin der Dialektik. Ganz großartig.
So, das hätte ich gern. Dann hätte ich gerne, was ich noch sehr fatal fand im Sondierungspapier, das Thema Staatsbürgerschaftsrecht, dass wir das offenbar so gar nicht anpacken wollen. Also was wir machen wollen, ist, dass wir für erwiesenermaßen Islamisten mit einer doppelten Staatsbürgerschaft, dass wir da jetzt dann die Deutsche wieder entziehen werden. Das werden wir mit großem juristischen Aufwand in exakt 3 Fällen im Jahr hinbekommen. Und gleichzeitig bürgern wir Tag für Tag Tausende mit sehr, sehr geringen Anforderungen ein. Wir verramschen damit die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist völlig klar, wenn wir eingebürgert haben, der kann dauerhaft hier bleiben. Also was hier schaffen wir einfach Fakten, die man nicht mehr korrigieren kann. Und deswegen wäre mir das Staatsbürgerschaftsrecht nochmal so ganz besonders wichtig, dass wir da doch noch was hinbekommen. Und schließlich, da kann ich mich kaum entscheiden zwischen einer Reform, Bürgergeld, Abschaffung, Lieferkettengesetz, Unternehmenssteuerreform. Also wir brauchen einen echten Impuls für unsere Wirtschaft, denn wir haben ja wirklich Manifestzeichen von Deindustrialisierung. Und haben wir die Meldung der letzten Tage über die massiven Gewinnanbrüche in der Automobilindustrie bei den Automobilzulieferern. Es ist ja, sowas kennen wir in diesem Maß nicht, und deswegen müssen wir da wirklich dringend handeln.
Jetzt würde ich gerne noch eins ergänzen, weil ich dadurch ja sehr das erste
musste
ja keine, ich hätte ja gar keine Zeit, richtig nachzudenken. Ja, okay. Ich würde einen Punkt noch gerne ergänzen, und das wäre wirklich eine kraftvolle deutsche Führung in Europa, um die europäischen Regierungen zu koordinieren. Es wird alles auf Berlin ankommen, in Koordination mit Paris, mit London, mit Warschau, mit Rom, auch mit Brüssel. Aber in einem solchen Kontext, aber die entscheidende Größe dafür wird Berlin sein. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski hat ja schon vor fast 15 Jahren gesagt, er fürchtet deutsche Macht weniger als deutsche Untätigkeit. Diese deutsche Führung in Europa und für Europa, und das in einem konstruktiven Verhältnis zu den USA, das wünsche ich mir. Und um zum Abschluss gerade da etwas Positives zu sagen, Friedrich Merz ist der Politiker, der dafür ein strategisches Verständnis hat.
Dann würde ich einen Punkt noch von meiner Seite ergänzen, nämlich ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass die neue Regierung die Interessen und Rechte kommender Generationen nicht komplett aus dem Blick verliert. Die Generationengerechtigkeit mit Blick natürlich auf das Thema Staatsfinanzen, aber auch mit Blick zum Beispiel auf die Rente. Die ersten Signale stimmen mich da wenig hoffnungsvoll, aber das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die jungen Menschen, die arbeitende Generation von morgen und übermorgen hier nicht komplett durch die Entscheidungen von heute über den Tisch gezogen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier in unserem Podcast wart. Liebe Christina, lieber Andreas.
Was ist schöner, als bei Martin Hagen bei Frei Heraus zu Gast zu sein?
Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne. Hören Sie gerne unsere bisherigen 9 Folgen an. Da sind auch sehr hörenswerte dabei. Und bleiben Sie uns gewogen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Martin Hagen.